Der erhöhte und wiederkehrende Herr. Ich habe selten Bammel vor einem Bibelvortrag in der Art, wie ich es heute gehabt habe. Ein überaus diffiziles, schwieriges, ja, facettenreiches Thema. Ich hoffe, und das ist der einzige Anspruch, den ich auf den heutigen Abend habe, ich hoffe, dass es gelingt, eine rote Linie zu zeigen. Ich werde ganz bestimmt nicht alle Fragen beantworten, die Sie im Blick auf die Zukunft haben. Aber ich glaube, dass wir das Entscheidende doch erkennen können, und das möchte ich heute Abend herausarbeiten. Es fängt an im Alten Testament mit der Rede vom Tag des Herrn. Die Propheten haben dieses Wort, diesen Begriff geprägt. Es gibt einen Tag, der Tag aller Tage, der letzte Tag, der Tag, an dem die Tage zu Ende gehen. Und das ist der Tag des Herrn. Der Tag, der allein Gott gehört. Der Tag, über den niemand sonst irgendeinen Anspruch hat. Und dieser Tag des Herrn, der wurde thematisiert oder kam überhaupt auf, dadurch, dass durch den Sündenfall der Tod in diese Welt hineingekommen ist und durch die Verdrehung der Weltordnung durch die Menschen kommt die Sintflut. Und dann aber die Verheißung, die Welt nie wieder durch Wasserfluten zu zerstören. Und da muss man ganz genau lesen. Und da bin ich in dem Punkt ein ganz großer Anhänger von Adolf Schlatter, der vom Seeakt gesprochen hat. Lesen, was da steht. Es steht nicht, dass Gott die Welt nie wieder zerstören wird, sondern es steht, dass er die Welt nie wieder durch Wasser zerstören wird. Und damit ist bereits in der Sintflutgeschichte und im Neuanfang mit Noah und seinen Söhnen implizit mit eingebaut die Tatsache, dass diese Welt endlich ist und dass die Welt ihrem Ende zugeht und dass eine Zerstörung der Welt am Ende kommen wird. In Genesis 8, 20 bis 22 lesen wir: Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Auch hier muss man lesen, was da steht, solange die Erde steht und eben nur solange. Gott hat uns seine Verheißung gegeben und hat sein Bundeszeichen am Noahidischen Bund, den Regenbogen in den Himmel gehängt, als Zeichen dafür, dass solange diese Erde besteht, wir die Grundlagen zum Leben auf diesem Planeten vorfinden werden. Das ist sein Ehrgeiz, das ist seine Ehre, dass er das Leben auf dieser Welt ermöglicht, auch bei allen Fehlern, die wir machen, auch bei aller Sünde, die unsere Welt und unsere Gesellschaft kennzeichnet. Es ist sein Anspruch, er wird das Leben möglich machen, bis die Zeit einer Neuerschaffung dieser Welt kommt, solange die Erde steht. Das sollte uns auch ein bisschen gelassener machen im Blick auf den Hype, der gerade allenthalben um uns herum stattfindet, wie wenn der Mensch es in der Hand hätte, die Welt zu retten. Keiner von uns und auch nicht wir alle zusammen haben es in der Hand, die Welt zu retten. Das hat allein Gott in der Hand. Und die Geschichte dieser Welt steht in seiner Hand. Natürlich müssen wir verantwortlich mit dieser Welt umgehen. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Es ist die Hybris der Menschheit, die uns sagt, wir können alles deichseln. Wir können das machen. Die Bibel geht davon aus, und zwar schon im Alten Testament, und zwar vom Anfang an, seit der Sintflut spätestens, dass diese Welt endlich ist. Und das Wort für Ende in der Bibel heißt Ziel. Ende ist nicht nur ein Aufhören, so wie im griechischen Denken, sondern das Ende ist gleichsam das Ziel, in das diese Welt hineingeführt wird. Bei den Propheten, ich nehme nur ein paar wenige Beispiele, bei den Propheten lesen wir vom Tag des Herrn und Jesaja in seinem zweiten Kapitel schreibt Folgendes dazu. Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über alles Hofferdige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Über alle hohen und erhabenen Zedern auf dem Libanon und über alle Eichen in Bashan, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel, über alle hohen Türme und über alle festen Mauern, über alle Schiffe im Meer und über alle kostbaren Boote, dass sich beugen muss alle Hoffart der Menschen und sich demütigen müssen, die stolze Männer sind und der Herr allein hoch sei an jenem Tag. Was macht der Tag des Herrn aus? Die Hybris der Menschheit wird zu Ende gebracht. Allein Gott wird dastehen als der, dem alle Ehre gehört. Diese Worte sind geschrieben in einer Zeit über 600 Jahre vor Christus. Er redet von mächtigen Schiffen. Damals gab es keine Flugzeugträger mit einer Landebahn von, was weiß ich, 700 Metern. Es gab nicht die Supercontainerschiffe, die 20 Kilometer brauchen, um nur die Richtung zu ändern, geschweige denn zu bremsen. Manche Supercontainer brauchen 40 Kilometer zu bremsen. Riesenkolosse, Ausdruck des menschlichen Könnens. Und das Problem dabei ist nicht, dass die Menschen solche herrliche Dinge schaffen können oder dass sie zum Mond fliegen oder jetzt Sonde zum Merkur schicken und es soll 7 Jahre dauern, bis die Sonde dann am Merkur ist und die Daten zu uns zurückfunkt. Das ist nicht das Problem, dass der Mensch das alles kann. Wir sind ja im Ebenbild Gottes geschaffen und haben die Kreativität von ihm bekommen. Das Problem ist es, dass wir das nicht anerkennen, dass wir dies von ihm haben, sondern dass wir uns einbilden, das haben wir gemacht. Und das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Der Mensch erhebt sich und sagt, er sei das Maß aller Dinge. Und das wird der Grund sein, letzten Endes für den Tag des Herrn. Um dieser Hybris, dieser Einbildung, diesen Stolz zu zerbrechen. Dass Gott die Ehre bekommt, die ihm gebührt. In Amos lesen wir, dass der Tag des Herrn finster sein wird und nicht Licht, obwohl Gott ein Licht ist und in ihm das Licht wohnt oder er wohnt in dem Lichte. Der Tag des Herrn wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell, nämlich für den hoffärtigen, eingebildeten, von Stolz gefüllten Menschen. Aber der Tag des Herrn ist nicht das Ende der Menschheit an sich. Das wurde nie behauptet in der Bibel. Sondern der ganze Plan Gottes von dem Sündenfall an, über die Sintflut, über die Auserwählung Abrahams und des Volk Gottes, über die Hinausführung des Volkes Gottes aus Ägypten durch Mose, über die Propheten und bis hin zu Jesus. Das ist alles Teil eines Plans, dass die Menschheit gerettet wird. Zumindest die Menschen, die die Beziehung zu ihrem Schöpfer wollen und haben. Das merken wir bereits im Alten Testament, zum Beispiel im Buch Joel am Anfang vom 3. Kapitel. Und diese Worte werden dann beim Pfingstereignis zitiert, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Verheißung, Verheißung, Hoffnung, Errettung, das steht im Ziel für diejenigen, die berufen sind, für diejenigen, die ihren Herrn kennen und seine Stimme und ihm nachfolgen. Wir sehen an der Art und Weise, wie das Neue Testament mit diesem Text umgeht, dass die Erfüllung der alttestamentlichen Schau oder Prophetie im Blick auf den jüngsten Tag oder den Tag des Herrn, den letzten Tag, dass das etwas ist, was nicht mit einem Schritt kommt. Dass der Mond blutrot wird, das wird auch im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu erwähnt. Auch, dass der Himmel verdunkelt wird. Und dass die Jünglinge, auch die Mägde, den Geist Gottes empfangen und das durch ihr Verhalten, ihre Worte auch zum Ausdruck bringen. Das sehen wir, dass das in Schritten sich vollzieht. Gehen wir noch zum letzten Buch des Alten Testamentes, zum Propheten Maleachi. Da lesen wir am Ende des 3. Kapitels: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir haben schon darauf Bezug genommen am ersten Abend. Was soll denn dieser Elia tun? Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Wie nimmt das Neue Testament auf? Wir merken im Lukasevangelium, dass wir den ersten neutestamentlichen Bezug zum Tag des Herrn oder jüngsten Tag oder zum Gericht Gottes bereits in Lukas 1 haben, in der Vorgeschichte zur Geburt Jesu. Zacharias befindet sich im Tempel und macht gerade den Räucherdienst, wo der Engel zu ihm kommt und ihm sagt, dass seine Frau schwanger wird, wo es ihm dann die Sprache auch verschlägt. Und da lesen wir, und dieser Sohn, den er Johannes nennen soll, er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Auch sehen wir an dieser Stelle, dass die Endzeit mit dem Kommen Jesus beginnt. Das, was im Alten Bund als Tag des Herrn genannt wird und im Neuen Testament die Endzeit oder das Eschaton genannt wird, das wird mit Jesus Christus eingeläutet. Sie kriegen bestimmt auch von den Zeugen Jehovas Besuch ab und zu mal, so wie ich auch. Und eines Tages sind zwei sehr nette Menschen gekommen und wollten mich überreden, doch zu den Zeugen Jehovas zu kommen. Ich habe gesagt, ich komme gern, wenn ich Ihnen einen Vortrag halten darf. Wir sind ins Gespräch kurz gekommen und er sagt, ja, er will nur eine Sache wissen. Glauben Sie, dass wir jetzt in der Endzeit leben? Da konnte ich nur antworten, aber selbstverständlich. Selbstverständlich leben wir in der Endzeit. Warum? Weil die Endzeit mit Jesus Christus beginnt. In der Weltgeschichte ist die Endzeit nicht nur eine Zeit von 7 Jahren, 2 mal 3,5 Jahre, wie es in der Offenbarung an anderen Stellen angedeutet wird. Die Endzeit beginnt mit Jesus Christus, mit dem Dienst Elias durch Johannes, durch die Wegbereitung, durch den Propheten, der eine Stimme ist, der in der Wüste schreit, mach gerade den Weg des Herrn. Und die Endzeit wird vollends eingeläutet, wo Jesus am Kreuz erhöht wird, für uns stirbt, wieder aufersteht, zu neuem Leben, vom Vater auferweckt, in den Himmel aufgenommen wird und uns seinen Geist sendet, damit wir in seinem Auftrag sein Werk vollenden können hier in dieser Welt. Ist ein zweiter Punkt. Es ist schon interessant, wenn man die Bibel als Gesamtes anschaut, dass Anfang und Ende der Bibel sich sehr, sehr ähneln. Die paradiesischen Zustände in Kapitel 1 und 2 des ersten Buches Mose ähneln sehr die Zustände im Himmel am Ende der Offenbarung. Der Baum des Lebens, die Bäume, die allerlei Früchte tragen, der Strom, der da fließt und Leben gibt. Das und viele andere Dinge mehr. Anfang und Ende der Bibel sind sie sehr ähnlich. Aber die Geschichte der Bibel ist linear. Mit einem Anfang und mit einem Ziel. Wobei am Ende das steht, was am Anfang hätte sein können. Das Problem ist nicht, dass Gott das mit der Geschichte nicht im Griff hat, sondern dass Gott uns Menschen es in die Hand gegeben hat, die Geschichte zu prägen. Und wir wissen, was dabei geworden ist. Und darum muss Gott auf dem Weg der Heilsgeschichte Schritt für Schritt Brückenköpfe schlagen, Gebiete wieder einnehmen, Menschen für ihn und für sein Wort gewinnen. Es ist wie ein Strategiespiel oder wie ein Krieg, wie man, was man auch immer für eine Metapher nehmen möchte. Die Bibel schreibt Geschichte als Heilsgeschichte, in der Schritt für Schritt Gott uns seinem Ziel näher bringt. Und interessanterweise, das haben wir gesehen in einem der vorigen Abenden, dass Jesus am Anfang und am Ende dieser Geschichte mit der Welt steht. Am Anfang als der ewige Logos, der nach dem Johannesevangelium ins Fleisch gekommen ist, der Mensch geworden ist, der aber am Ende auch auf dem Thron sitzen wird, dass er als Erhöhter und Verherrlichter auf den Wolken des Himmels kommen wird, so wie er hinaufgegangen ist, um sein Heil für diese Welt herbeizubringen, herbeizuführen. Jesus ist der Logos und der Erlöser. Und das, was er in seinen Jahren auf dieser Welt getan, geschafft hat, war das Paradigma zu drehen in der Geschichte dieser Welt. Ist durch den Adam, durch den ersten Menschen, der Sog nach unten gegangen, ist in Jesus Christus eine Kraft, die nach oben zieht, in diese Welt hineingekommen. Jesus kommt in der Mitte der Zeit, und zwar zur rechten Zeit, wie wir gehört haben aus Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von Weibe geboren. Er sandte seinen Sohn, als es gerade Zeit war, wo das gedreht werden konnte. Und die Bibel redet davon, dass Jesus der neue Adam ist. Er ist der Mensch, wie Gott ihn gedacht hat. Er ist der Mensch, der im direkten Bezug, in direkter Beziehung zu Gott stehen kann. Er ist der Mensch, der noch nicht korrupt geworden ist. Er ist der Mensch, der noch Vertrauen zum Vater hat. Es ist der Mensch, der nicht zweifelt daran, dass Gottes Wege für ihn die richtigen Wege sind. Jesus ist der neue Adam, und an ihm dürfen und sollen wir unser Leben modellieren. Schauen, wie der Mensch aussehen soll, indem wir auf Jesus schauen. So wie es die jungen Menschen vor 10, 15 Jahren am Armband getragen haben, was würde Jesus tun? Eigentlich steht WWJD. Manche behaupten, das heißt, what would Jesus do? Aber ich halte es eigentlich für schwäbisch, was wird Jesus tun? Ja? Also kommt aufs Gleiche heraus. Was würde Jesus tun? Mein Leben an seinem Leben, an dem neuen Adam modellieren. Jesus kam, er spricht zu den Jüngern, dass er gehen muss, er geht, und Jesus kommt wieder. Am Anfang war er da als Logos, am Ende kommt er als Herrscher, und in der Mitte war er bei uns als der neue Adam. Der ewige Logos kommt in diese Welt, um das Werk der Erlösung zu vollbringen, aber zu seinem Plan gehört, dass wir seine Jünger auch an diesem Werk, an diesem Werk der Erlösung auch beteiligt sind. Er erlöst nicht die Welt in einem Schlag, sondern er erlöst Menschen durch den Glauben. Es ist der Glaube, der frei macht, der diese Erlösung von der Bindung an Sünde, Tod und Teufel bringt. Und Jesus geht weg von uns, um den Tröster zu senden und seine Jünger zu befähigen. Er hinterlässt die Jünger mit einem Auftrag. Das war eine großartige Erkenntnis für mich, einmal zu begreifen, warum Jesus in den Himmel fahren musste. Es musste jedem Menschen klar werden, Jesus ist nicht mehr da. Er wird nicht mehr auftauchen, indem er durch geschlossene Türen hinein spaziert kommt. Er wird nicht ein Feuer machen am Strand von See Genezareth und Fische braten und mit den Jüngern essen. Sondern er geht weg in einer Weise, dass es den Menschen klar ist, er ist nicht als leibhaft auferstandener Mensch mehr in dieser Welt auf diesem Planeten. Er geht weg, um das klar zu machen, einmal, weil er wiederkommen wird auf gleicher Weise, aber zum Zweiten, weil er den Tröster, den Beistand zu uns schicken wird. Und nach Johannes haben wir sehr ausführliche Erklärungen dazu. Im Kapitel 14, die Verse 1 bis 4 lauten: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Der übergreifende Titel über alle fünf Abende in dieser Abendbibelschule-Woche lautet: Wer ist Jesus? An Jesus scheiden sich die Geister. Gerade an diesem Satz scheiden sich die Geister in heftigster Art und Weise heute in unserer Welt. Dieser Absolutheitsanspruch Jesu, dass er sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dieser Anspruch ist ein Ärgernis für viele Menschen. Auch für Menschen, die sich als Christen verstehen. Aber man muss wissen, es geht nicht darum, wer eine gute, eine nette, eine angenehme Botschaft hat. Das ist nicht die Frage, wenn es um die Zukunft dieser Welt im Sinne der Heilsgeschichte geht. Natürlich können und müssen wir innerweltlich mit allen Religionen zusammenleben. Wir können niemanden dazu zwingen, den christlichen Glauben anzunehmen. Und die Kirche hat schlimmste Fehler gemacht im Laufe der Geschichte. Und deswegen haben solche Projekte wie der Weltethos ihre Berechtigung. Es geht um das Leben miteinander in dieser Welt, bis unser Herr wiederkommt. Aber es geht nicht darum, dass wir das nivellieren und sagen, im Grunde sind alle Religionen gleich und alle führen zum gleichen Ziel und man soll keine Dispute oder Auseinandersetzungen führen. Natürlich müssen wir, wenn es um die Wahrheit geht, um die Wahrheit ringen, aber in gegenseitigem Respekt und in gegenseitiger Anerkennung der Ernsthaftigkeit eines jeden. Und dennoch können wir von diesem Satz keinen Millimeter wegrücken. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und zwar deswegen, weil er der ewige Logos ist, der am Anfang die Welt erschaffen hat. Und er ist der Herr und Heiland, der am Ende der Welt kommen wird. Und er in der Zeit zu uns gekommen ist, in der Person Jesu Christi, um den Weg zum Vater frei zu machen. Ein paar Verse später lesen wir in Johannes 14, spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? In Vers 12 bis 14, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Zwei Dinge. Jesus macht es den Jüngern klar: Ihr kennt den Vater. Wir brauchen den irdischen Jesus nicht mehr, um eine Beziehung zu Gott, dem Vater, zu haben. Und das Zweite: Wir brauchen Jesus, und die Werke, die er in dieser Welt nicht mehr, die er getan hat, nicht mehr, weil er uns befähigt, diese Werke zu tun. Und dieser Satz, der hat mir lange Jahre Bauchweh gemacht, dass wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Da habe ich echt Bauchweh bei dem Vers manchmal gehabt. Wie sollen wir denn größere Werke tun als Jesus? Es ist eine Frage, wie es gemeint ist natürlich, aber wenn ich daran denke, dass ein Missionar in Indien in fast 20 Sprachen das Wort Gottes übersetzt hat, im 19. Jahrhundert. Millionen von Menschen den Zugang zum Wort Gottes gegeben. Was für eine Tat! Oder der Fall, von dem ich oft und gerne erzählt habe, von dem Dr. Christie in Pakistan, der vom Diktator Zia-ul-Haq posthum eine Ehrenmedaille überreicht bekommen hat, weil er über 100.000 Menschen das Augenlicht geschenkt hat. Und zwar operativ. Unglaublich, aber er hat einen Weg gefunden, das fast zu automatisieren mit den Operationen. Sonst kann kein Chirurg in Deutschland, ist es ausgeschlossen, in einem Leben 100.000 OPs zu machen. Aber er hat es gemacht. 100.000 Menschen das Augenlicht gegeben. Wie viele Blinde hat Jesus geheilt? Wir wissen von Bartimäus, wir wissen von den zwei, wir wissen von dem, bei dem er Speichel auf die Augen hat. Lass uns auch 10 oder 20 oder meinetwegen 100 sein, von denen nicht berichtet wird im Neuen Testament. Ein Missionar hat um der Liebe Christi willen zu den Blinden in Pakistan und Indien ein Riesenwerk vollbracht. Jesus ist weggegangen, um uns Platz zu machen. Er gibt uns den Auftrag. Und das ist der Grund, warum er noch nicht wieder da ist. Wir haben den Auftrag. Und zwar ist der Auftrag nicht nur auszuhalten, bis er wiederkommt. Durchzuhalten, ja, aber nicht nur aushalten. Unser Auftrag ist, sein Werk zu tun in dieser Welt. Sein Reich zu bauen. In Johannes 16, 22 folgende lesen wir: Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Er weiß natürlich, die Leute haben Fragen. Die Jünger haben Fragen. Wir haben Fragen. Wie viele Fragen haben wir, die wir an Jesus stellen wollen? Warum hast du das nicht verhindert? Warum hast du das gemacht? Warum hast du da nicht eingegriffen? Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Warum müssen junge Frauen aus Osteuropa gelockt werden in eine Falle und hier als Sexsklavinnen in der Sexmetropole Europas in Stuttgart arbeiten? Warum müssen so viele Leben kaputt gemacht werden? Warum greifst du nicht ein bei den Drogendealern und Drogenbaronen? Und warum legst du der Mafia nicht das Handwerk? Und warum schreitest du ein, nicht gegen die Diktatoren und die totalitären Herrschern? Und. Wir haben Fragen. Am Ende wird keiner eine Frage mehr haben. Wir werden begreifen, was er mit uns vorgehabt hat. Wir werden es verstehen. Und wir werden es einsehen. An dem Tag, wenn er wiederkommt, werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Das ist unsere Aufgabe, Gott darum zu bitten, dass er das gibt, wo wir die Notwendigkeit sehen, dass er eingreift in dieser Welt. Aber er will, dass wir darum bitten und dass wir es zu unserem Auftrag, unserer Aufgabe machen. Wieder zurück nach Johannes 14, Vers 15 folgende: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist Gottes Plan, das ist Jesu Plan für die Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Dass der Geist in uns lebt und durch uns wirkt. Matthäus 28, dass wir nicht nur bei Johannes bleiben, hier nur das eine Beispiel noch. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist Programm. Er sagt uns klar, was unsere Aufgabe ist, und er sagt, dass er uns dabei unterstützt. Darum geht Jesus weg. Und bis zu seiner Wiederkunft haben wir diese Aufgabe. Und wenn jemand fragt, warum bleibt denn der Herr? Dann können wir nur mit Petrus auf der einen Seite antworten, weil er Geduld mit uns hat. Und auf der anderen Seite, weil wir unseren Auftrag noch nicht erfüllt haben. Und da haben wir es wieder, der Weltende, bis an der Weltende. Das ist die klare Ansage der Bibel, diese Welt ist zeitlich begrenzt. Und dahinter steckt ein griechisches Wort Äon, bekannt auch als Fremdwort im Deutschen. Und dieses Wort Äon bedeutet zugleich die Weltkugel, die Erde, als auch die Weltzeit, in der dieser Planet besteht. Noch vor der Pause grundsätzlich zur Prophetie. Prophetie ist selten explizit. Damit sie sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht hören, hat Jesus gesagt in Markus 4,10 folgende zum Beispiel: Euch ist das Geheimnis des Reichs Gottes gegeben, denen aber draußen widerfährt es alles in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa sie bekehren und ihnen vergeben werde. Worum geht es? Es geht darum, dass Gott seinen Plan mit dieser Welt auf dem Weg des Glaubens erreichen will. Es wäre Gott ein leichtes, seine Herrlichkeit und seine Allmacht zu offenbaren. Er tut es schon für die meisten von uns in offensichtlicher Art und Weise allein in der Natur. Draußen im Himmel, in der Astronomie, da kann man das erkennen, bis hinunter in die Physik, in der Art und Weise, wie ein Atom gebaut ist, bis hin zur Biochemie und die Abläufe in einem Lebewesen, die so dermaßen komplex sind, dass jedes Jahr neue Erkenntnisse kommen, dass es noch größere Rätsel gibt, als man je hätte ahnen können. Der doppelte Boden der Prophetie, Walter Klach, der diese Abende damals vor 40 plus Jahren gegründet oder begründet hat, der hat immer vom doppelten Boden der Prophetie gesprochen. Man macht einen Koffer auf und packt aus und denkt, jetzt ist der Koffer leer. Also im Blick auf die Prophetien, die man jetzt in der Bibel gesehen hat. Und dann irgendwann geschieht etwas in der Welt, zum Beispiel die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. Auf einmal merkt man, da ist ein doppelter Boden. Macht man den doppelten Boden auf und dann kommt wieder eine ganze Ladung hervor, wo man sagt, das hätte ich nicht gewusst, dass die Bibel das meint mit dieser Prophetie. Und es ist nicht nur ein doppelter Boden, es kommen so zwiebelschalenmäßig immer neue Ebenen zum Vorschein. Außerdem hat er immer gesagt, die Prophetie ist wie die Schau durch ein Fernrohr. Wenn man so ein richtig großes Teleskop hat, dann sehen die Dinge in weiter Ferne, so wie wenn sie ganz nah beieinander wären. Zum Beispiel im Gebirge, wenn man oben auf einer Aussichtsterrasse mal gestanden hat und ein paar Groschen in den Teleskop reingeworfen hat und über die Berge guckt, dann sieht man nicht mehr, dass zwischen den Bergketten 20, 30, 50 Kilometer sein können, sondern die sehen alle so aus, wie wenn sie in einer Ebene abgebildet wären. Und so sehen wir die Ereignisse, die beschrieben sind in der Prophetie, und merken nicht, dass das zwischen den Ereignissen teilweise große Zeiträume liegen. Und dann ein drittes, der Versuch, Träume und Visionen in Worten zu fassen oder Unbeschreibliches zu beschreiben, das kann nicht in menschlicher Sprache gelingen. Und das müssen wir wissen, wenn wir die Offenbarung des Johannes lesen. Und Jesus, der Auferstandene und Verherrlichte, steht und hat ein Schwert aus seinem Mund herausragen. Da denken wir, was ist denn das für ein Bild? Das ist doch keine Zirkusnummer, wo einer ein Schwert schluckt. Nein, ist auch gar nicht gemeint. Das ist eine Anspielung auf eine Stelle im Alten Testament, wo es heißt, und er wird mit seinem Mund sie schlachten. Und mit dem Hauch seines Mundes wird er sie umbringen. Ja? Und da versucht der Seher, das in Worten zu fassen und beschreibt das so. Und dann ein letztes, Prophetie ist beides. Vorhersagen und Hervorsagen. Es geht nicht nur um Vorhersagen, was passieren wird mit der Prophetie, sondern die Prophetie ist genauso viel ein Hervorsagen, was die Wahrheit ist. Der vierte von fünf Punkten, die Lehre von den letzten Dingen und vom Reich Gottes. Wegen der eben genannten Unschärfen lässt sich im Einzelnen über den Ablauf der letzten Ereignisse in der Weltgeschichte wenig sagen. Die großen Linien aber sind klar. Zum Ersten, das Reich Gottes ist angebrochen, ist mitten unter uns. Das ist ganz klar von der Verkündigung Jesu. Das sagt auch selber, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist, in unserem Munde und in unserem Herzen. Das Zweite ist, das Reich Gottes ist noch nicht im Vollsinne instituiert. Dazu noch mehr in Punkt 5. Wir leben noch in der Zeit. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt verschiedene theologische Positionen innerhalb des evangelikalen Christentums. Und eine Position vertritt neuerdings seit den letzten 10 Jahren etwa vermehrt den Stand, das Reich Gottes wird im Hier und Jetzt aufgerichtet. Ich glaube, dass das, was ich bisher aufgezeigt habe, dem direkt entgegenläuft und dem widerspricht. In Offenbarung 10, die Verse 5 bis 7, lesen wir, und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. sondern in den Tagen, wenn der siebte Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Knechten, den Propheten. Hier geht es um den Tag des Herrn, um den jüngsten Tag, um das Gericht, an dem die Zeit und die Welt, wie wir sie jetzt kennen, aufhört zu existieren. Nun bedeutet das nicht, dass wir nicht uns bemühen müssen, in dieser Welt so treu unserem Herrn nachzufolgen und zu dienen, dass die Welt sich verändert. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Das ist nicht das Ende, das ist nicht das Ziel, das ist eine Etappe, über das wir zum Ende kommen. Ein weiterer Punkt, der im Neuen Testament uns ganz deutlich gesagt wird, ist: Niemand weiß die Zeit seines Kommens. Ich war ja insgesamt 12 Jahre lang Lehrer im Albrecht-Bengel-Haus und habe auch dort studiert als Student. Und wir haben uns immer wieder mit der Tatsache beschäftigen müssen, dass Johann Albrecht Bengel sich eben gewaltig getäuscht hat in seinen Berechnungen, wann der Herr wiederkommt. Der hatte das Jahr 1836 ausgerechnet gehabt. Das Jahr kam und ging. Und es war klar, dass irgendwas in den Rechnungen nicht gestimmt hat. In meiner eigenen Jugend gab es ein Buch, das war ein Bestseller unter den Evangelikalen. Ich weiß den Titel nicht mehr genau, aber es gibt ein Bild, wie ich in meinem Schlafsack am Strand liege und das Buch neben mir habe mit den Jahreszahlen 1984. Das war dann ganz klar, Jesus kommt wieder 1984. Warum Menschen sich die Mühe machen, solche Bücher zu schreiben und solche Berechnungen anzustrengen, weiß ich ehrlich nicht, weil Jesus selbst sagt in Matthäus 24, 34 folgende: Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Dieses Geschlecht ist nicht diese Generation, sondern das Menschengeschlecht. Wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Es gehört zu der Entäußerung seiner Macht. Wir haben das vom Philipperbrief im zweiten Kapitel vom Hymnus gehabt in dieser Woche, dass Jesus sich entäußert hat, um Menschengestalt anzunehmen. Zu seiner Entäußerung gehört, dass er das nicht weiß. Und deswegen ist umsonst zu fragen, wann das kommt. Und da nimmt Jesus ganz klar Stellung. Und deswegen brauchen wir auch nicht zu fragen, wann das kommt. Sein Kommen wird eine Überraschung sein. Das hat Jesus selbst gesagt. Und Petrus nimmt darauf Bezug in 2. Petrus 3,10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Ob es dann so passiert, wie es die Physiker uns schon voraussagen für in etwa 1 bis 3 Millionen Jahren, dass die Sonne, wenn das Verhältnis zwischen Wasserstoff und Helium sich so weit verschoben hat, dass das Helium dazu führt, dass die Sonne eine Riesenexpansion einnimmt und die Erde im äußeren Drittel des Sonnenballs sich befinden wird. Also nach den Berechnungen, die Physiker, dass die Erde zergehen wird in Feuer, das steht für die Physik neuerdings ganz klar fest. Ob das meint, hier ob das erst in einer Million Jahren passiert, wage ich nicht zu urteilen. Aber ganz klar ist, es gibt ein Ende, und zwar eine Auflösung der Materie dieser Welt. Zugunsten einer neuen, wie wir in der Offenbarung sehen. Auch Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, 1 bis 6, von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Woher wissen Sie es? Jesus hat es gesagt. Wenn Sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird Sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb komme über euch, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Bezugnahme auf das Gleichnis von den törichten und den klugen Jungfrauen. Gerade wenn alles so aussieht, als könnte es ewig weitergehen mit dieser Welt, mit dieser Erde, dann wird der Herr kommen wie ein Dieb in der Nacht, ohne Ankündigung, mit Überraschungseffekt. Trotzdem sollen wir die Zeichen der Zeit erkennen. Und das heißt, bereit zu sein. Jesus sagt in Matthäus 24, 32 folgende: An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Verfolgung und Bedrängnis gehören dazu. Es gibt im Bereich der evangelischen Christenheit weltweit drei verschiedene Einstellungen dazu, wann Jesus wiederkommen wird. Die einen sagen, er wird wiederkommen, bevor es die große Trübsal gibt. Die nächsten sagen, er kommt während der großen Trübsal. Und die dritte Gruppe sagt, nein, er kommt nach der großen Trübsal. Und es war eine interessante Aufgabe im Doktorandenexamen an einem Seminar in den Vereinigten Staaten vor ein paar Jahrzehnten, die 20 Stellen aufzulisten in der Bibel, die alle drei Positionen für ihre Begründung nehmen. Das heißt, die gleichen Stellen werden unterschiedlich ausgelegt. Wir können es nicht wissen. Was wir aber wissen, ist, dass die Gemeinde Jesu Christi zum Leiden auch befähigt und auch berufen wird. Dass wir in Deutschland oder in Europa zu unserer Zeit so unbehelligt und frei unseren Glauben leben können, ist eine große Ausnahme. Weltweit sieht das ganz anders aus. Und der Fall von Asia Bibi oder Asia Noreen aus Pakistan, den Sie sicher auch aus den Medien gesehen, gehört haben. Das ist ein typischer Fall, wie Menschen in Pakistan als Christen einfach Menschen zweiter Klasse sind und im Grunde keine Rechte haben. Und selbst wenn ihnen das Recht zugesprochen wird, dann gibt es eben Leute, die das Recht in ihre eigene Hände nehmen. Ich überspringe. Gott hält im Gericht eine herrliche Zukunft für seine Kinder bereit. Jetzt blicken wir zurück auf Jesaja 51. Merkt auf mich, ihr Völker und ihr Menschen, hört mir zu. Denn Weisung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen. Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde, denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen. Und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahin sterben, aber mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Die klare Ansage schon über 600 Jahre vor Christus, diese Welt ist endlich und wird vergehen, aber Gottes Gnade und Erbarmen, die vergehen nicht. Und das heißt, dass es eine Zukunft gibt für die Menschen, die zu ihm gehören. Ich überspringe wieder eine Folie. Sehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Selig. Eine Botschaft der Hoffnung. Fritz Grünzweig hat in seinem Kommentar in der ABC-Reihe geschrieben, dass das Buch der Offenbarung ein Trostbuch und ein Buch der Hoffnung ist. Wir sehen die Plagen, wir sehen die Schalen des Zornes, wir sehen die Trompeten, die Unheil bringen. Aber im Grunde ist das eine Heilsbotschaft. Ja, die Sünde, Tod und Teufel werden vernichtet. Aber wer an Jesus Christus festhält, der wird selig sein. Reingewaschen von aller Schuld und Sünde. Und ich spreche nur die großen Verheißungen, die sind auch viel zu klein zu lesen, am Ende der Offenbarung, Sie kennen das ja alle, und er wird wegwischen alle Tränen. Es wird Krankheit, Tod, Leid, alles nicht mehr sein. Nun nochmal die Frage zum Schluss, eine präsentische oder futurische Eschatologie, also erfüllt sich Gottes Plan mit dieser Welt in der Zeit oder erfüllt sich sein Plan mit dieser Welt nach der Zeit? Und die Wahrheit liegt bei beiden. Er erfüllt seinen Plan zum Teil in der Zeit, aber im Vollsinn wird er seinen Plan mit dieser Welt erst nach der Zeit, wenn er alles neu macht, erfüllen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, sagt Jesus in Johannes 5. Wir dürfen jetzt schon diese Gewissheit haben, dass wir das ewige Leben in uns tragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes. Und die sie hören werden, die werden leben. Also die, die schon in den Gräbern liegen. Und Paulus weiß uns zu berichten im ersten Thessalonicher Brief, dass diejenigen, die leben, die werden Jesus entgegenkommen, emporgehoben werden und dass die Toten aus ihren Gräbern herausgeholt werden zum ewigen Leben. In Johannes 5, Vers 26 folgende, denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist, wundert euch aber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Da geht es nicht darum, dass, wenn man einen Fehler gemacht hat, eine Sünde begangen hat, dass er verloren ist, sondern wer sich für das Gute entschieden hat, oder wer sich fürs Böse entschieden hat, das wird das Entscheidende sein. Und wenn Paulus davon spricht, dass er sagt, er hofft, dass er zur Vorausauferstehung der Toten gehören darf, in Philipper 3, Vers 11, dann meint er hofft, dass Jesus kommt zu seiner Lebzeit, dass er schon vorher hinaufgenommen werden kann. In Johannes 6, Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das ist unsere Hoffnung. Die Hoffnung, dass die Toten auferweckt werden zu neuem Leben. Wir können das nicht verstehen, wie das vonstatten gehen wird. Wir können das nicht begreifen, wie aus toter Materie wieder ein lebendiges Wesen werden soll. Aber es hängt mit dem Geheimnis zusammen, dass Jesus eine neue Erde, einen neuen Himmel, eine neue Materie schafft. Paulus redet vom Geistleib, der uns verliehen wird. Er sagt, wir wollen uns ja nicht ausziehen, sondern wir wollen überzogen werden mit einer neuen Leibhaftigkeit, Leiblichkeit, die in Ewigkeit bleibt. Johannes 6, 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Und das ist die gute Nachricht, die Botschaft für uns. Glaubst du, so bleibst du. Glaubst du, so hast du das ewige Leben. Und das kann niemand dir abspenstig machen. Das ist unsere Zuversicht. Das ist unsere Hoffnung für Zeit und Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du als Schöpfungskraft am Anfang der Zeit diese Welt so herrlich gemacht hast. Und wir danken dir, dass wo die Menschheit sich in Sünde verstrickt hat, du dir nicht zu schade gewesen bist, all deine Macht abzulegen und Mensch zu werden, um zu uns zu kommen als den neuen Adam, um uns das Heil und das Leben zu bringen. Und wir danken dir, dass wo du zum Vater aufgenommen worden bist, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, sondern uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Herr, hilf uns, dass wir jeden Tag unseres Lebens zu jedem wachenden Augenblick und auch in der Zeit unserer Ruhe, dass wir deinem Geist Raum schaffen in unserem Leben. Dass wir unser Herzen ihm öffnen, auf ihn hören, wie er uns lenkt und leitet. Und wir danken dir, dass wir mit dir rechnen dürfen am Ende der Zeit, wenn du alles neu machst, dass du das Leben, das du uns bereits geschenkt hast, das in Ewigkeit währt, uns erhältst und uns auferwächst zu neuem Leben im Lichtglanz deiner Herrlichkeit. In deinem heiligen Namen bitten wir. Amen.